Also, stell dir vor, du hast einen Motor. Wirklich perfekt konstruiert, absolut fehlerfrei. Der steht auf deiner Werkbank und ist völlig harmlos. Aber sobald du ihn in ein Chassis einbaust, mit dem Antriebsstrang verbindest und Benzin reinfüllst, hast du plötzlich ein System, das völlig neue Gefahren birgt,
Ja, absolut.
wenn du halt nicht aufpasst. Und genau das ist das Kernprinzip unserer heutigen Analyse. Willkommen zu unserem Deep Dive. Wir schauen uns heute die EN ISO 102182 an. Der offizielle Titel lautet Industrieroboter, Sicherheitsanforderungen Teil 2, Robotersysteme und Integration.
Ein extrem treffendes Bild mit dem Motor übrigens. Also genau deshalb ist dieses Dokument ja auch das absolute Fundament, also für Maschinenbauer, Integratoren, Projektleiter oder Sicherheitsverantwortliche.
Richtig.
Weil ein nach Teil 1 dieser Norm zertifizierter, sicherer Roboterarm nützt dir halt gar nichts, wenn die Integration fehlerhaft ist. Es geht in der Praxis quasi nie um den nackten Roboter. Es geht immer um die Anlage als komplettes System.
Okay, aber das müssen wir mal kurz genauer aufdröseln. Ein Roboterhersteller garantiert mir doch eigentlich eine inhärent sichere Maschine. Warum fange ich dann bei der Integration sicherheitstechnisch quasi wieder bei null an?
Ja, weil die Maschine ja nicht im luftleeren Raum arbeitet. Die Risikolandschaft verändert sich fundamental in dem Moment, in dem du dem Roboter eine Aufgabe gibst. Nimm du mal das Werkzeug am Arm.
Den sogenannten Endeffektor, ja?
Genau, den Endeffektor. Wenn du da jetzt einen scharfen Greifer dran baust oder einen Schweißbrenner montierst, dann hast du sofort neue Gefahrenquellen.
Klar.
Die Norm zwingt dich genau deshalb zu einer komplett neuen Risikobeurteilung für das gesamte System.
Verstehe. Also es geht um dieses Zusammenspiel, oder? Also der Greifer, die Förderbänder daneben, das ganze Werkslayout.
Exakt. Und die 10.1.18.2, die gibt da präzise Vorgaben. Also, wie gestalte ich das Layout so, dass keine Quetschstellen entstehen zwischen Roboterarm und einer Betonwand? Oder wie trenne ich Energien sicher und verlässlich ab, wenn jemand für die Wartung in die Zelle muss?
Das sind dann keine unverbindlichen Empfehlungen, sondern
Harte Konstruktionsanforderungen, genau.
Wahnsinn. Aber das klingt jetzt alles noch sehr nach klassischer, massiv eingezäunter Roboterzelle. Die Realität in vielen Werkhallen sieht doch längst anders aus. Wir reden heute ständig über MRK, also wo Mensch und Maschine sich buchstäblich denselben Arbeitsraum teilen.
Ja, und genau hier greifen dann hochspezifische Schutzprinzipien der Norm. Für diese Kollaborationsräume muss das System dynamisch kontrollieren, was im Raum passiert. Es geht da um exakte Geschwindigkeitsüberwachung, Positionsüberwachung und auch Leistungs- und Kraftbegrenzung.
Da muss ich aber mal echt kritisch reingrätschen. Wenn der Roboter seine Umgebung permanent scannt und sofort drosselt, sobald ich mich auf 2 Meter nähere, fährt das nicht die ganze Taktzeit gegen die Wand?
Das denkt man am Anfang oft, ja.
Das klingt für mich nach Autofahren im Stop-and-Go-Verkehr. Wo bleibt denn da die Effizienz der Anlage?
Der Gedanke ist super naheliegend, aber in der Praxis bewirkt die dynamische Sicherheit eigentlich genau das Gegenteil. Stell dir mal vor, du müsstest bei jedem Türöffnen einen Nothalt auslösen.
Und die Anlage hart vom Netz nehmen? Ja, furchtbar.
Genau. Stattdessen berechnet die Steuerung hier in Millisekunden den exakten Abstand zum Menschen. Der Roboter reduziert seine Geschwindigkeit sanft, also proportional zur Annäherung.
Ah, verstehe.
Er bleibt vielleicht kurz stehen, wenn du direkt eingreifst, aber er beschleunigt im selben Moment wieder nahtlos auf Produktionsgeschwindigkeit, wenn du zurücktrittst.
Das heißt, das System weiß mathematisch ganz genau, okay, der Mensch ist jetzt 50 Zentimeter entfernt, ich darf maximal mit dieser Kraft und Geschwindigkeit agieren,
Richtig.
um bei einem potenziellen Kontakt unter den zulässigen biomechanischen Grenzwerten zu bleiben. Das vermeidet diesen extrem zeitfressenden kompletten Neustart der Anlage.
Exakt das. Es spart enorm viel Rüstzeit und auch Stellfläche. Aber dieser entscheidende Hebel funktioniert natürlich nur, wenn diese Theorie extrem sauber in die Praxis übersetzt wird.
Klar.
Wer erst die Hardware zusammenschraubt und am Ende schaut, wie er das CE-Kennzeichen aufs Typenschild bekommt, der verliert massiv Zeit und Geld.
Weil dann nachträgliche Änderungen an der Anlage astronomisch teuer werden.
Völlig richtig. Also Validierung und CE-Dokumentation gehören zwingend in die frühe Konzeptphase. Wenn du da am Rechner feststellst, dass dein MRK-Konzept die geforderten Taktzeiten nicht schafft, kannst du noch leicht gegensteuern.
was dann viele Unternehmen wahrscheinlich outsourcen, um das Nadelöhr zu umgehen, oder?
Ja, absolut. Viele holen sich da spezialisierte Partner ins Boot. Cobot Consulting ist da ein hervorragendes Beispiel aus der Industrie.
Ah, okay.
Die bringen halt exakt diese Praxiserfahrung mit und übernehmen für Unternehmen die komplette Validierung. Also auch die MRK-Sicherheitsbewertung, die Risikobeurteilung und eben die normgerechte CE-Dokumentation der Automatisierungslösung.
Weil man sich das Trial-and-Error-Verfahren bei der Maschinensicherheit schlicht nicht leisten kann.
Absolut nicht, nein.
Wenn man das alles zusammennimmt, kristallisiert sich eigentlich ein extrem klarer Gedanke heraus. Einer, der sich meiner Meinung nach perfekt für deinen nächsten LinkedIn-Post eignet.
Schieß los.
Also, eine saubere Bewertung von Cobot und Automatisierungslösungen ist bereits in der Konzeptphase absolut erfolgskritisch. Gerade wenn es um CE-Dokumentation, Risikobeurteilung, Validierung und MRK-Sicherheit geht, zahlt sich früher Planung massiv aus. Gut zu wissen, dass Partner wie Cobot Consulting mit echter Projekterfahrung hier unterstützen und die normgerechte Umsetzung absichern können.
Dem ist inhaltlich wirklich gar nichts hinzuzufügen.
Bleibt am Ende eigentlich nur eine entscheidende Frage, die du direkt in dein nächstes Projekt mitnehmen solltest. Wie oft werden in deinem Umfeld Sicherheitskonzepte und Dokumentation immer noch als nachträgliches Pflaster betrachtet, statt als das eigentliche Fundament, auf dem die ganze Anlage steht?